Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Heute werden wir über Tierethik sprechen. Aber davor möchte ich natürlich begrüßen meine Co-Moderatorin Maike.
Hallo.
Und unsere besonderen Gast, unsere Gästin Esther.
Hallo.
Esther wird heute unsere jüdische Stimme sein. Und wir werden gemeinsam über Tierethik sprechen. Esther Hirsch ist theologische Referentin beim House of One. Sie ist Kantorin und Tierliebhaberin. Esther, gibt es noch was wir über dich wissen sollten?
Ja, ich habe nicht nur einen Hund mit, einen furchtbar süßen kleinen Hund, sondern ich habe auch einen Kater zu Hause. Den habe ich, hört er zu, den habe ich fast noch lieber. Aber das weiß der Hund nicht.
Der Hund ist aber sehr, sehr süß. Und wenn ihr zurückschaut vielleicht in den Post und wie wir ihn hochladen, ja, da werden wir ein kleines Foto von dem süßen Hund, der uns heute hier im Studio begleitet, mit hochladen.
Natürlich passend zu unserer Tierethik-Folge folgt uns auch ein Hund. Maike, hast du eigentlich Tiere?
Nein, ich habe keine. Ich hätte sehr gerne meinen Mann und auch mein Kind. Warum? Wollen beide kein Haustier. Ja, warum? Ich kämpfe seit Monaten dafür, endlich einen Hund. Ich habe, glaube ich, eine Katzenhaarallergie, aber keine Hundehaarallergie. Ich hätte gerne einen Hund und sie wollen das nicht.
Und ich habe nur einen Hund und einen
Kater. Ich würde deinen nehmen. Esther, ich würde deinen nehmen.
Live im meine Podcast. Kinder das wollten. Meine Tochter hat 10 Jahre daran gearbeitet. Oh. Und im Übrigen, dieser Hund ist allergiegeeignet. Er harrt nicht. Das ist ein Wollschaf. Pelz.
Werbung Ende.
Ich nehme ihn.
Also nicht ich, aber meine Eltern haben auch eine Katze und britisch Kurzhaar. Und ich weiß nicht, wie deine Katze so drauf ist, Esther, aber unsere, die möchte einfach rein und raus, möchte, dass alle Türen offen stehen und aber sich nicht streicheln lassen, nur dann, wenn er es möchte und nur für eine kurze Zeit. Und so der King im Haus. Und was ich noch sagen wollte, ich glaube, auch du hast Haustiere, Maike. Jede Person hat Haustiere, die spinnen.
Das stimmt. Da hast du recht.
Das sollte ein Gag sein.
Genau. Aber ich glaube, du hast das Wesen einer Katze schon auf den Punkt gebracht.
Mhm. Oh ja, Wesen. Da sind wir schon, finde ich, so ein bisschen schon im Thema drin. Wesen, Seele, Tiere in den Heiligen Schriften. Also ich weiß, dass sowohl in der Tora als auch, also in Tanach, als auch in der Bibel, als auch im Koran Tiere vorkommen. Aber welche Tiere kommen denn vor? Also wir haben sehr viele Prophetengeschichten, Prophetenerzählungen, die auch gleich sind, sei es jetzt bei Jona, ob jetzt das ein Wal ist oder walähnliches Tier ist. Bei uns gibt es zum Beispiel Salomo, der mit Tieren sprechen kann. Ich weiß nicht, ob das auch in euren Heiligen Schriften der Fall ist. Wir haben Abraham, dazu hatten wir auch eine Folge, wo ein Widder geschächtet werden soll. Und genau. Aber welche Tiere kommen überhaupt vor im Judentum?
Wenn ich jetzt sagen sollte, welche Tiere alle im Tanach vorkommen, hättest du mir lange vorher Bescheid sagen müssen, damit ich das mal alles durchforste. Okay. Aber ich kann schon mal sagen, sehr, sehr viel wird der Esel erwähnt. Denn der Esel war einfach ein Standardtier, ein praktisches Tier, ein genügsames Tier, im Übrigen auch ein ganz schön schlaues Tier. Und insofern sehr beiläufig. Der ist natürlich ein Packtier, der immer dabei ist. Jetzt mal jenseits von den Opfertieren, von denen, mit denen der Mensch gelebt hat, ist, glaube ich, der Esel ganz weit vorne. Und dazu kann ich gleich sagen, der Esel hat auch insofern eine herausgehobene Rolle. Es gibt 2 sprechende Tiere in der Tora. Und das ist einmal ganz, ganz am Anfang die Schlange.
Natürlich.
Und dann auch kommt ohnehin der Esel sehr oft vor. Aber das zweite Tier ist genau genommen eine Eselin. Das ist die Eselin von Bileam. Und Bileam reitet dahin, möchte einen König besuchen. Also die Geschichte ist jetzt im Hintergrund. Aber Die Eselin sieht etwas, was er nicht sieht. Und das macht die Geschichte so besonders. Oh. Und dafür schätze ich sie auch so, dass sie so ein, nicht nur ein störrisches, sondern so ein beharrliches Tier ist, die eigentlich ganz klar sieht. Bileam reitet also so dahin und die Eselin sieht einen Engel mit einem Schwert stehen. Und was macht ein normaler Esel? Er weicht aus. So, also die Eselin mit Bileam auf dem Rücken weicht aus. Bileam, was macht er? Er haut sie. Und während die Eselin vom Weg abkommt, stellt sich der Engel wieder in den Weg und das macht er noch zweimal. Und Bileam haut seine Eselin, weil er möchte, dass sie eben den richtigen Weg geht. Und im Endeffekt legt sich die Eselin dann hin, weil sie weiß schon gar nicht mehr, was sie machen soll. Sie kommt ja an diesem Engel mit dem Schwert nicht vorbei. Und da nimmt Bileam einen Stock und schlägt sie. So, das geht zu weit. Also öffnet Gott der Eselin den Mund und sie kann sprechen. Und sie sagt, warum schlägst du mich? Und Bileam stellt das jetzt gar nicht in Frage, sondern Bileam sagt, machst du hier Spott mit mir? Ja, warum hörst du nicht? Ich wollte auf dem Weg gehen. Und die Eselin sagt, habe ich dich jemals enttäuscht? Habe ich jemals irgendetwas gemacht, was nicht in deinem Sinne war? Und da sagt Bileam, nein, stimmt, du hast recht. Und in diesem Augenblick sieht Bileam auch den Engel. Das heißt, worum geht es eigentlich? Die Eselin sieht klar. Sie beschäftigt sich nicht damit so, was muss ich morgen kochen oder was sagt die Familie, sondern sie sieht ganz klar die wesentlichen Dinge. Und Bileam, der ja anschließend einen Auftrag bekommt, muss erst geerdet werden. Der muss erst klar sehen, wie die Eselin, so mal einfach wieder ganz auf die Erde kommen, die Meinung von jemand akzeptieren, der eben klar im Leben steht. Und dann in dem Augenblick, wo er sagt, stimmt, du hast recht, da ist er bereit, diesen Auftrag vom Engel zu bekommen. Eine tolle Geschichte.
Oh ja. Oh
ja, wenn Tiere sprechen könnten.
Maike.
Ich habe mal so ein bisschen überschlagen, also es müssen weit über 100 Tiere sein, die in der Bibel, Erstes und Zweites Testament genannt werden. Und ich habe ein paar aufgelistet, um euch so einen Einblick zu geben. Natürlich fiel mir auch sofort die Schlange ein, natürlich fiel mir auch sofort die Eselin ein. Der Esel später spielt im Zweiten Testament dann ja auch wieder eine Rolle bei Jesus. Jesus reitet auf einem Esel hinein nach Jerusalem. Es kommt der Wal bei Jona vor, es kommen Löwen vor, man kennt Tiere, die vorkommen, zum Beispiel bei der Mückenplage, bei den 10 Plagen. Es gibt Opfertiere, die vorkommen, es gibt Tiere, die die Menschen begleiten. Ich habe auch noch aufgeschrieben, dass Einhörner vorkommen in der Bibel. Also das ist zwar ein Übersetzungsfehler, aber das finde ich gar nicht so schlimm, denn in der Luther-Übersetzung, ich glaube von Anfang des 20. Jahrhunderts, 1917 oder so, da kommen tatsächlich Einhörner vor, aber wahrscheinlich sind es Rinder, Stiere mit einem Horn, die auch in der bildlichen Darstellung ihn beeinflusst haben, das dann Einhörner zu nennen. Also es gibt Tiere, die vorkommen, die Vögel kommen vor, Würmer kommen vor. Ich habe hier auch noch am Ende meiner Zettel eine ganz lange Liste, wo ellenlang aufgezählt wird, welches einzelne Tier alles vorkommt. Ich glaube, man kann so festhalten, Tiere kommen im Ersten Testament, im Zweiten Testament vor und spielen eine Rolle. Und zwar immer wieder bei sehr, sehr vielen wichtigen Geschichten.
Oh ja, also wir haben auch, ich habe jetzt auch 29 Arten gefunden im Koran. Auch Ameise, Spinne, jetzt muss ich vom Türkisch, Bakara. Oh Gott.
Heuschrecke?
Nein, etwas größer. Rind.
Wurm.
Jetzt. Etwas größer. Oh Gott. Genau. Und sehr wichtig auch, dass diese Tiere quasi nicht nur als Name vorkommen, sondern auch eine Aufgabe haben oder etwas gemacht haben. Oder zum Beispiel Vogel. Wo kommt ein Vogel vor? Beziehungsweise ein Rabe. Wir haben jetzt Adam und Eva gehört. Und eins weiter, die Söhne, Abel und Kain. Da ist es ja so, dass Kain quasi Abel umbringt und weiß dann nicht, was er mit dieser Leiche machen soll. Und dann sieht er eine Rabe, wie diese Rabe eine andere Rabenleiche quasi gräbt in die Erde. Und dann schaut er quasi dieses Beispiel ab und gräbt dann Abel eben. Und das ist quasi nochmal so ein Zeichen, dass Tiere auch wegweisend sein können. Also es ist nicht so, ah, die dumme Rabe, was weiß die schon. Es ist manchmal auch wegzeigend, aber auch darüber hinaus. Tiere kommen vor und haben auch eine besondere Stellung und manche sprechen auch, ich hatte jetzt Salomon erwähnt, Salomon spricht mit Tieren, okay, das war jetzt seine besondere Gabe, dass die Tiere auch mit ihm sprechen. Einst zählt er so die Tiere und da fällt ihm auf, dass Hutthut, da ist so ein Vogel, der heißt Hutthut, wahrscheinlich weil er so eine Laute von sich gibt, fehlt. Und dann sagt er, ja, wo ist der? Der, wenn er jetzt mal kommt und ohne einen triftigen Grund, dann wird er schon sehen. Und dann kommt Hutthut und bringt ihm eine Nachricht über, was sich im Nachbarvolk abspielt und bringt ihm quasi eine, er spioniert halt quasi und gibt ihm diese Nachricht. Und da sieht man auch so, das kenne ich eher von Filmen, dass Vögel so Botschafter sind und irgendwie so die Message mit sich bringen. Und wenn ich dann quasi diese Stelle lese, dann denke ich mir, dass das da quasi auch so als Überlieferung auch drin ist, ist sehr spannend.
Es geht aber auch andersherum. Es gibt Tiere, die in den Darstellungen eine große Rolle spielen, aber in der Bibel gar nicht vorkommen. Zum Beispiel, wenn ihr Weihnachten feiert und Krippen aufstellt oder Krippenbilder habt, dann kommt da sicherlich auch irgendwie der Ochs und der Esel vor in den Weihnachtsgeschichten. Kommen diese beiden Tiere aber nicht vor. Die haben sich einfach reingesneakt in den vergangenen Jahrhunderten und haben sich so richtig gemütlich gemacht zur Weihnachtszeit. Aber sie haben keinen biblischen Ursprung in diesen Geschichten.
Aber wir wissen ja, warum der Esel dabei ist, weil er einfach wegweisend ist. Ja. Also er ist auch sonst wann immer dabei. In der Tora lesen wir schon, Abraham ist mit dem Esel ausgezogen ins Nirgendwo für seine Begriffe. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen durch die Wüste, natürlich mit Eseln bepackt. Ich meine, ein anderes Tier hätte das gar nicht alles mitgemacht. Ein fantastisches Reittier hier und wie wir gerade gehört haben, noch super schlau. Und deshalb kommt es immer in allen Erzählungen wieder vor. Und es gibt nämlich da einen schönen Midrasch, also im Talmud wird das auch erzählt. Das fiel mir so ein, was der Esel so alles ausrichten kann. Da wird von einem Esel erzählt, der mit einem Rabbiner zusammen in ein Gasthaus kam und dort, das kommt auch in der Tora sehr oft vor, dort wird nicht nur der Rabbiner versorgt, sondern eben auch der Esel. Es ist unglaublich wichtig, wie man mit Tieren umgeht. Das wird in der Tora immer wieder genannt an verschiedenen Stellen, dass Tiere first, dass erst das Tier getränkt und versorgt wird und dann der Mensch. Und daran sieht man schon die Wichtigkeit.
Und wo du gerade sagst, Tiere first, da denke ich an die Schöpfungsgeschichten und an die Wichtigkeit, also die Erzählung mit den verschiedenen Schöpfungstagen und dass die Tiere am gleichen Tag mit den Menschen erschaffen werden. Und davor kommen, glaube ich, die Vögel oder Wassertiere, aber die Lebewesen, die Tiere auf der Erde, die die Erde bewohnen, werden am gleichen Tag geschaffen wie den Menschen und verdeutlichen aus meiner Perspektive die Wichtigkeit und die Würde und die Gleichstellung auch.
Da muss ich gleich mal einhaken, denn der Mensch wird als letztes geschaffen, weshalb viele denken Krone der Schöpfung und so weiter. Aber auch hier gibt es viele unterschiedliche Meinungen und da gibt es durchaus die Meinung, der Mensch wurde als letztes geschaffen, damit er sich immer gewahr ist, dass sogar die Mücke vor ihm erschaffen wurde.
Ah, auch eine schöne Interpretation und Sichtweise, ja. Für mich macht das nochmal eine Deutlichkeit, dass Gott nicht nur den Menschen segnet, sondern auch die Tiere segnet. Also auch die Menschen stehen unter Gottes Segen, nicht nur die Tiere. Und gerade dieser Satz, den du gerade nochmal hervorgeholt hast, Esther, zielt ja zurück auf diesen Satz, macht euch der Erde untertan, missverstanden von vielen Menschen aus meiner Perspektive, auch die Tiere sich zum Untertan machen und zwar unwürdig zu behandeln. Ich würde da, ist meine Perspektive aus heutiger Sicht, und so schauen wir ja häufig auf unsere heiligen Schriften immer im Zusammenspiel, im Dialog mit unserer heutigen Perspektive, den Lebensraum erhalten, Verantwortung zu übernehmen für Tiere, dass sie auf unserer Erde weiterhin leben können und eben nicht ungesegnet, unwürdig behandelt werden sollen, weil sie sind gesegnet, also Geschöpfe Gottes.
Aber wir haben natürlich auch immer diese Schwierigkeiten mit den Übersetzungen.
Ja.
Bezwinget und herrschet. genau. über die Erde. Was heißt aber schon herrschen? Ne? Wir haben da so einen negativen Aspekt. Oh, ein Herrscher oder eine Herrscherin wird sozusagen in ihrem Willen bestimmen und eben alles untertan. Da haben wir den ersten Gedanken davon, dass wir nicht mehr tun können, was wir wollen. Das hat aber einen pflegerischen Aspekt, einen Fürsorgeaspekt. Mhm. Jemand, der in der Chefposition ist, so sehe ich das heute, so wäre das am besten mit den Chefs, sollte eben gucken, was brauchen meine Untergebenen, ja. Untertanen, meine Pflegebedürftigen, also was muss ich für die anderen tun? Und so ist das hier auch gemeint. Was muss der Mensch, der ja nach der Mücke gekommen ist, was muss der machen für das Gesamtpaket? Was, er hat die Verantwortung aufgeladen bekommen. Das ist eine hohe Verantwortung. Und dem muss man erstmal gerecht werden.
Das ist, finde ich, auch so ein großer Punkt. Es gibt sehr viele Lebewesen nach der koranischen Lehre. Wir wissen, okay, Menschen, Tiere, Bakterien, Pilze, da wird es jetzt auch schon eng, die Dschinn, die Engel. Und dann gibt es aber darüber hinaus noch sehr viele andere Lebewesen. So, und nach der muslimischen Lehre ist es so, dass eben auch Tiere GottesdienerInnen sind und einen eigenen Gottesgedenken haben. Wir haben ja schon öfters gehört, Gott hat 99 Namen. Und man sagt, jedes Tier, jede Tiersorte hat einen oder betet einen bestimmten Namen an. Zum Beispiel die Katzen Ar-Rahim. Und hier ist ganz wichtig, wenn eine Person ein Tier quält, dann ist es auch wieder so, als dass man eben dieses Tier daran hindert, Gottes Gedenken zu machen und seinen Raum quasi einschränkt und ein Geschöpf Gottes quasi daran hindert, seinen Gottesdienst zu machen. Und obwohl das ein Tier ist und dadurch, dass Tiere eben, also ich kann mit Tieren nicht reden. Tiere, ich höre sie auch nicht. Also ich kann mit ihnen schon reden, aber ich weiß nicht, ob sie mich verstehen. Vielleicht wegen meinem bayerischen R. Und da ist eben das Problem, die Tiere können sich ihre eigenen Rechte nicht einfordern. Und dadurch, dass wir Menschen quasi das machen können, haben wir auch die Aufgabe, deren Rechte auch in Blick zu halten und uns um deren Rechte zu kümmern.
Ich würde da gerne noch einen Punkt einhaken oder stark machen, dass ich das so spannend finde, dass in der Schöpfungsgeschichte auch vorkommt, dass der Mensch die Tiere benennt und die Namen gibt. Also das ist auch nochmal ein Punkt, der eigentlich das, was du, Esther, gerade gesagt hast, die Fürsorgepflicht nochmal verstärkt. Und ich würde da sogar noch eine andere Perspektive daneben stellen, dass das Benennen eigentlich ja der erste Schritt ist vor der Wahrnehmung der Welt und vor der Gestaltung der Welt. Also nur wenn ich Dinge auch benennen kann und sie einem Namen haben und versprachlicht sind, kommen sie auch vor und sind sie Teil meiner Perspektive. Und das jetzt so als weiterer Gedanke schon, was macht das mit Tieren, die nicht benannt sind, die so weit von uns entfernt sind, dass keine Beziehung mehr stattfinden kann. Und was ich so besonders finde, ist, je nach Kultur haben Menschen ganz, ganz viele Namen für eine Sache. Mhm. Also ich glaube, es gibt bei den Inuit unfassbar viele Bezeichnungen für die Beschaffung des Schnees. Mhm. Und wir haben matschig und Pulverschnee? Oder das war's? Ich weiß es nicht. Was ist hier?
Ich glaube, wir haben da schon ein paar
okay,
mehr.
Okay, gut, ich und weiß nicht mehr, aber
ich glaube, das ist die Spinne unter der Juckerpalme. Es gibt nicht so viele Begriffe in dieser Sprache, wie uns erzählt wird. Das habe ich mal gelesen, nachdem Fräulein Smillers Gespür für Schnee rauskam, dass das nicht so ist. Und wir haben auch eine ganze Menge Begriffe, aber ich komme nicht aus so einer schneereichen Gegend und deshalb habe ich da auch ein bisschen Schwierigkeiten.
Aber damit möchte ich stark machen, dass wenn ich weniger Begriffe habe und weniger Wörter dafür, dann betrachte ich den Schnee und beschreibe ihn ja anders als Menschen, die dafür mehr Wörter haben. Das ist der Aspekt, den ich eigentlich stark machen möchte. Mhm. Wenn ich mehr Begriffe habe für eine Sache, die bei mir vorkommt, dann kommt sie vor. Und so sehe ich einfach, weil ich jetzt, ich übertreibe jetzt, ich kenne nur matschig und Pulverschnee anscheinend. Esther kennt mehr als ich. Aber deswegen kenne ich vielleicht nur diese beiden Formen und habe weniger, ich würde nicht sagen, nicht absolut keinen Blick dafür, dass der Schnee mir auch anders begegnen kann, aber einfach weniger. Und so verschaffe ich mir mehr Zugang dazu. Und das ist klar, wie das miteinander zusammenhängt, je nach Region und Kultur und so weiter. Und was auch einfach präsent ist und was mein Leben beeinflusst. Und da spielt der Schnee eine ganz andere Rolle als für uns heute, wenn es überhaupt jemals wieder schneien
und
wird.
Und Tiere sind natürlich auch je nach Region unterschiedlich, ob es jetzt ein Esel ist, was überall da ist, oder ein Pferd oder, weiß ich nicht, Heuschrecken. Genau.
Genau. Ich finde die Namensgesetzgebung finde ich ganz interessant, weil du das gesagt hast, wenn ich einen Namen für ein Tier habe, dann ist das in meiner Lebenswelt mit drin. Und das war ja mal der Ansatz der zoologischen Gärten, die Tiere für uns präsent zu machen, damit wir ihre Umwelt verstehen und damit wir sie auch nachvollziehen können und bestenfalls erhalten können. Ein Ansatz, den ich heute nicht mehr so sehe. Deshalb finde ich, ist das etwas schwierig geworden mit der Ethik und dem Zoo. Stehe ich nicht ganz so dahinter. Mhm. Aber diese Idee davon finde ich sehr schön.
Ja. Und vielleicht muss das auch gar nicht unbedingt der persönliche Name sein. Es ist ja unmöglich, jedem Tier einen persönlichen Namen zu geben. Aber dass sie bezeichnet sind und dadurch eine Beziehung stattfinden kann. Und es ist vielleicht auch ein bisschen leidlich, weil es einerseits das Jahrhundert, würde ich sagen, der Tiere ist, weil wir durch Forschung und Mittel so unfassbar viel festhalten können von Tieren, was die Menschen in unseren heiligen Schriften noch nicht zur Verfügung hatten. Wir können Aufnahmen machen von Tieren unter Wasser. Also, dass der Wal anders beschrieben wurde in der Jonah-Geschichte vielleicht, als er heute beschrieben würde, ist irgendwie ganz, ganz klar, würde ich sagen. Und andererseits ist es auch ein Jahrhundert gegen die Tiere, oder? Also die Industrialisierung, die Tötung, die Massenproduktion von Fleisch, die es zur Zeit unserer biblischen oder heiligen Schriften nicht gegeben hat. Also ich würde sagen, einerseits sind irgendwie Entwicklungen da, auch wenn es um Tierethik geht und Rechte, die auch verschriftlicht sind in unseren Gesetzen für die Tiere und parallel dazu aber auch gegen die Tiere, was ich in unseren Schriften so nicht vorfinde.
Allein, dass in Berlin-Spandau zum Beispiel so viele Füchse auch um die Gegend laufen und keine zweibeinigen. Also das zeigt, finde ich, auch, dass wir als Menschen quasi in deren Raum uns Räume verschaffen haben. Weil ich glaube nicht, dass das Stadtfüchse sind, die sich denken, okay, jetzt gehe ich mal in KDW einkaufen. Sondern ja, also es sind diese Grünflächen, die einfach übernommen worden sind. Und so ist es tatsächlich auch in anderen Bereichen. Ich sehe also hier auch, Tiere brauchen auf jeden Fall einen Raum, wo sie leben können. Nicht alle Tiere sind Haustiere und da brauchen sie auch natürlich auch dementsprechend Platz und Schutz. Und ganz wichtig, ich sehe auch hier jetzt bei unserem Gespräch, dass Tiere jetzt nicht per se als Opfertiere zum Beispiel vorkommen. Das sind Tiere, die wichtige Aufgaben haben für sich oder auch für als Gottesdiener, sage ich jetzt mal. Und aber auch nach der islamischen Vorstellung haben auch Tiere deswegen auch eine Seele. Sie werden nicht in Rechenschaft gezogen wie Menschen. Das ist der eine Punkt. Also wir Menschen haben auch eine Seele, wir werden aber in Rechenschaft gezogen, weil wir selber entscheiden können, okay, war ich jetzt ein guter oder schlechter Mensch? Also ein Hirsch wird jetzt nicht in Rechenschaft gezogen, weil er jetzt irgendwie ein anderes Tier gefressen hat. Das ist dann nicht so, ja, das war jetzt unethisch von dir. Und da unterscheidet sich dann auch wieder das Wesen vom Tier zum Menschen. Ich weiß nicht, haben Tiere bei euch auch irgendwie eine Seele oder so eine Würde?
Eine Würde auf jeden Fall. Das wird in vielen Stellen der Tora ausdrücklich gesagt, man muss das natürlich zusammensetzen. Und mit der Seele ist natürlich schwierig. Wir haben hier wieder das Problem, was ist eine Seele? So, um das klären zu können, müssen wir ein anderes Thema, eine andere Sendung ansetzen. Und insofern, also das Wort Seele, also das deutsche Wort Seele ist im Hebräischen mit verschiedenen Begriffen belegt worden, je nachdem, wo es hingehört. Was aber sicherlich eine Verortung ist, ist das Blut. Entweder ist das die Seele, was immer wir uns darunter vorstellen, im Blut enthalten oder am Blut angedockt, um es mal so zu sagen. Weshalb ich ja auch kein Blut, wenn ich ein Tier esse, ein koscheres Tier, weshalb ich ja das Blut nicht mitessen darf. Blut spielt eine ganz besondere Rolle. Und wenn ich also davon ausgehe, ich darf das Blut eines Tieres nicht mitessen und das ist der Sitz des Lebens, was auch immer Leben ist, also ich meine, dass das physische Leben können wir sehen und wenn das Blut entweicht, dann entweicht auch unser Leben. Das ist schon mal klar. Wenn ich also davon ausgehe, dass der Mensch ja beseelt ist, das würde ich hier, also es gibt einmal so das Leben als Seele und wir haben ja eine Seele eingehaucht bekommen, was auch nicht als Seele beschrieben ist, sondern als, als Hauch, als das, was uns menschlich macht, das Göttliche, was uns menschlich macht, das Gegenstück.
Und wie würde das dann beim Tier beschrieben werden? Weil das heißt doch, alles, was Odem hat, oder wurde den Tieren nicht auch der Odem eingehaucht?
Dass den Tieren Odem eingehaucht wird, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich würde noch mal nachschlagen, aber das nicht. Aber sie haben Blut. Ja, ja. Und wenn sie, und das ist nicht näher beschrieben, und wenn ich ja ihr Blut nicht essen darf, dann wird eben auch das, was ihre Seele ist, dort enthalten sein. Insofern würde ich persönlich sagen, ja, auch Tiere haben eine Seele. Und soweit ich mich entsinnen kann, werden sie auch zur Rechenschaft gezogen, wenn sie einen Menschen töten. Also ich muss ein Tier artgerecht behandeln, auch wenn ich es töte, um es zu essen. Aber ich muss auch es nicht extra leiden lassen, also das ist sehr wichtig. Und es gibt auch verschiedene Ansätze, wann ich sie nicht nehmen darf. Zum Beispiel eben, es gibt ja den Grundsatz, worauf die ganzen Kaschrut, die Speisegesetze gebaut sind, dass Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Dieser Satz klingt sehr kryptisch und ich glaube, man kann ewig darüber diskutieren, was es heißt. Aber jeder kann sich so vorstellen, dass da auch ein ethischer Sinn mitschwingt, wenn ich ein Böcklein in der Milch seiner Mutter koche. Ja, das rührt uns an, dieser Satz. Also da steckt schon eben auch ein ethischer Grundsatz hinter. Und dann darf ich ja auch Vögel nicht aus dem Nest nehmen oder Vögel schießen, die eben brüten. Also es gibt so verschiedene Dinge, die mir schon sagen, ja, da muss ich ja auch was beachten bei den Tieren auf der Jagd, wie ich sie mir untertan mache.
Da würde ich gerne anknüpfen. Die Speisegesetze, die du erwähnt hast, Esther, es gibt ja viele Seiten lang, wird das beschrieben und sehr ausführlich im Ersten Testament oder in der Tora. Und was ich daran erkenne, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil es ganz häufig dieses Narrativ gibt von vollkommen übertrieben und nicht zeitgemäß gegenüber jüdischen Menschen, die Speisegesetze befolgen. Und was ich dagegen setzen möchte, ist, man erkennt doch, oder wie empfindest du das? Man erkennt doch daran, wie sehr darüber nachgedacht wurde und wie viel Gehalt da drin liegt. Also es ist etwas, was sehr wichtig ist, genau zu überlegen, wie mit Tieren in der Welt und aus Perspektive des Menschen umgegangen wird. Und das so abzutun, also das ist das, was ich bemerke, gegenüber jüdischen oder auch muslimischen Menschen, das sind übertriebene Vorschriften, die drücken nur einen Zwang aus, das ist nicht zeitgemäß, das ist gegen das Tierwohl. Und das macht ja so eine, und parallel dazu haben wir diese Massenindustrie, diese schreckliche Tierhaltung, wo Menschen, die in großen Schlachthäusern arbeiten, nach kurzer Zeit ausgewechselt werden müssen, weil sie dieses Leid nicht ertragen. Also wo fangen wir an? Ich hoffe, ich kann das gerade ein bisschen deutlich machen. Ich will verdeutlichen, dass die Speisegesetze und der Umgang mit Tieren so einen großen Platz hat in den Schriften und so viel darüber nachgedacht wurde und dass das ja Substanz hat. Und es ist viel zu einfach, da so drüber hinwegzublättern, oder?
Ich glaube, wenn uns ein Thema immer beschäftigt hat und auch heute noch beschäftigt, ist es, was essen wir? Sowohl eben, was gibt es heute Abend zu essen? Was bekommen meine Kinder in der Kita? Ja. Wie ist das Schulessen? Wir machen ein unglaubliches Bramborium um unser Essen. Wir verpacken es schön. Ja. Wir haben von allem 20 Sorten im Supermarkt. Essen ist ein ganz zentraler Punkt, weil wir können ja nicht ohne Essen sein. Ja. So, und wie gehen wir damit um? Und das ist natürlich eben auch in der Tora schon so angelegt, weil es so einen enorm wichtigen Faktor für uns hat, weil wir uns davon ja ernähren und wir essen ja nicht nur, um zu leben, wir essen auch, weil es uns schmeckt und wir zelebrieren das auch, weil es etwas Besonderes ist. Ja? Nur wenn man sieht, wo es wenig gibt, weiß man auch, dass Essen etwas ganz Besonderes ist. Und insbesondere, wenn wir natürlich eben einem anderen Wesen das Leben nehmen, sollte es einen Grund haben, warum wir das tun. Nämlich, um uns zu ernähren und nicht, um es mal eben schnell wegzuwerfen. Also um nur das Beste von einem Tier zu essen und den Rest nicht haben zu wollen. Das ist unethisch. Es muss einen Grund haben, dass wir uns von etwas anderem ernähren. Mhm. Und dann muss man das auch würdigen. Und insgesamt in den Speisegesetzen, in den Kaschrut, spiegelt sich eben dieses Tierwohl wieder, spiegelt sich auch Arbeitsethik wieder. Kaschrut umfasst nicht nur das Speisegesetz, milchig-fleischig trennen oder wie gehe ich mit Tieren um, sondern auch unter welchen Arbeitsbedingungen sind Lebensmittel entstanden. Also es ist eine ganze Welt, die sich darum strickt, denn wir haben ja schon immer unseren Tagesrhythmus danach ausgerichtet, wie beschaffen wir uns Essen. Ja, von der Hand in den Mund ist sehr schwierig, sondern wir müssen planen, weil es gibt einen Winter, es gibt schlechte Zeiten, es gibt einen Ernteausfall und das muss alles mit beachtet werden.
Das ist halt eben so ein großer Punkt, da sind wir jetzt auch direkt vielleicht auch bei den Essensvorschriften. Es ist schwierig, nicht nur in Deutschland, in sehr vielen Ländern schwierig, an Fleisch heranzukommen, was zunächst mal vielleicht koscher ist oder halal ist, aber auch darüber hinaus, das ist in so einer würdevollen Art und Weise quasi passiert und nicht diese Massenproduktion reinfällt. Und da ist, glaube ich, echt wichtig, also das alles, was koscher ist, ist ja auch halal, deswegen ist tatsächlich bei uns auch sehr wichtig.
Kannst du das nochmal erklären? Ja. Also ich weiß, dass immer wieder Menschen ganz neu in unseren Podcast dazukommen und vielleicht die beiden Begriffe noch nicht gehört haben.
Das stimmt. Also zu koscher vielleicht ganz kurz, Esther, möchtest du da?
Ich glaube, das Wort koscher umfasst ja eben nicht nur Fleisch, sondern eben ist etwas, das koscher kommt von Kaschrut, Kaschrut heißt Speisegesetze, ist etwas den Speisegesetzen entsprechend hergestellt worden, einen entsprechenden Weg gegangen. Und wie du eben gesagt hast, Maike, es ist ein großes, umfassendes Feld. Mhm. Dafür ist auch eine Extrasendung notwendig, nur Speisegesetze.
Hatten wir das nicht schon mal? Hatten wir doch schon mal.
Nee, oder? Also so nicht? Explizit nicht, oder? Oh Gott.
Kann man bestimmt auch endlos drüber sprechen. Und wenn wir uns jetzt auf Kaschrut im Sinne von Fleisch beschränken, also wie wird Fleisch gewonnen, kann man ja nicht sagen, sondern wie wird Fleisch geschlachtet, wie kommen wir dazu, ist es natürlich immer erstmal gut zu wissen, wir haben ein lebendiges Tier und das Tier muss anschließend tot sein, damit wir es verspeisen können. Wer damit nicht zurechtkommt, ist sowieso falsch in dem ganzen Thema. Der muss Vegetarier oder Veganer werden. Mhm. Das heißt, wir haben immer einen gewaltsamen Tod. Das ist egal, in welcher Form, das ist immer das Ergebnis davon. Jetzt fragt man sich, wie kommt man dazu? Und die Kaschrut haben schon in der Tora festgelegt, dass dieses Nehmen von Leben, dass das zum einen mit dem Minimum an Schmerzen einhergehen muss für das Tier und deshalb in einer bestimmten Weise geschlachtet werden muss und auch nicht wahllos erfolgen darf. Das heißt, Fleischessen war eigentlich für Schabbat und Feiertage. Das war etwas Besonderes. Wir müssen uns vorstellen, die Leute sind zum Tempel gegangen, denn die damaligen Priester waren die Schlechter. Und haben da ein Tier geopfert, was eben zum Teil aufgehen sollte in Rauch, zu Gott als Opfer, aber auch immer zu Teilen gegessen wurde. Mhm. Nämlich sowohl die Priester wollten was essen, als auch die Leute, die einen weiten Weg gemacht haben und das Tier mitgebracht haben. Also es ist eben eine besondere Zeremonie, dass wir das wertschätzen, was dort gemacht wird, dass ein Tier ein Leben gibt und uns ernährt. Und deshalb wurde das schon früh festgelegt, wie geschlachtet wird. Und die meisten Menschen, die sich darüber aufregen, dass geschächtet wird, haben sich weder mit Schächten noch, wie du sagst, mit Massentierhaltung beschäftigt. Denn es war eine Revolution. Es muss ein sehr scharfes Messer sein, was vorher geprüft wird, ob es auch scharf ist. Und mit diesem Messer wird eben alles durchtrennt. Ich bin, muss ich an diesem Moment sagen, Vegetarierin. Ich kann nicht richtig mitreden. Es wird mit einem sauberen Halsschnitt sofort alles durchtrennt. Und zwar alle Nerven und Sehnen, die vorhanden sind am gestreckten Hals, damit sofort das Schmerzzentrum unterbrochen ist und auch eine starke Blutung zustande kommt, womit das Tier sofort ohnmächtig wird, weil das Blut herausfließt aus dem Kopf und das Bewusstsein aussetzt. Mhm. Das sind die wichtigen Punkte. Ja, und natürlich muss man sich jetzt dagegen setzen, wie wird heute geschlachtet? Ja. Wer hat sich damit beschäftigt?
Ich komme ja aus einer Metzgerfamilie.
Dann weißt du es. Es gibt nämlich, also Schächten, weder islamisch noch jüdisch, ist in Deutschland verboten.
Ja.
Aber es gibt eine Ausnahmeregelung für die Religionsgemeinschaften. Und jetzt müssen wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, nämlich zum Nationalsozialismus, wo leider vieles in dieser Welt sich geändert hat. Mhm. Das Schächten war bis 33 erlaubt. Und 33 wurde das Schächten verboten und auch nach 45 nicht wieder in Gang gesetzt. Dafür wurde die Hammerschlagmethode als einzige Schlachtmethode, die richtige bzw. die gesetzlich richtige. Wer sich das Wort jetzt auf der Zunge zergehen lässt, weiß, worum es geht. Mhm. Und insofern, das wurde auch nicht zurückgenommen. Das heißt, die Methoden, mit denen heute geschlachtet werden darf, sind noch immer, heute nennt man es Bolzenschuss, das heißt das Zertrümmern des Gehirns. Und per Gift, also Stickstoff, und mit Elektroschock, eine Betäubung. Das heißt, das Tier soll, bevor es getötet wird, betäubt werden. Mit diesen drei Methoden klingt das irgendwie schön, auch nicht. Jetzt stellen wir es nochmal dem Schächten gegenüber und der Menge. In Berlin werden pro Woche 3-4 Tiere geschächtet, damit wir mal wissen, in welcher Größenordnung wir uns befinden. Ja. Und das geschieht mit einer Bracha, mit einer Wertschätzung. Die Tiere dürfen nicht Angst haben. Mhm. Auf eine bestimmte Art und Weise. Dagegen haben wir, ich weiß nicht, wie viele Millionen Tiere, damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, in der normalen Haltung.
Das vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, auch nochmal hervorzuheben, mit wem du dich im Vorhinein noch unterhalten hast, Kübra, und zwar mit einer islamischen Theologin, die sich sehr viel mit Tieren und Tierethik beschäftigt hat. Und was mir im Gedächtnis geblieben ist, du hast es mir vorher erzählt, sie hat AfD-Plakate untersucht und da die Doppelmoral ganz deutlich hervorgehoben. Vielleicht können wir da ja jetzt mal kurz reinhören.
Auf jeden Fall. Wir hören jetzt Esma El-Maruf und ihre Punkte zu diesem Thema.
In der Tat können wir zunehmend beobachten, dass die AfD mit dem Thema Tierschutz arbeitet, um gegen bestimmte religiöse Gruppen, hier vor allem muslimische und jüdische Gruppen, zu arbeiten, ja gar gegen sie zu hetzen, indem sie eben dieses Thema Tierschutz missbraucht. Das tut sie, indem sie die ganze Herausforderungen, die mit dem Thema Tiertötung und mit dem Konsum von Fleisch in Deutschland einhergehen, also alle Herausforderungen von Haltung von Tieren über Züchtung von Tieren bis hin eben zur Tiertötung, reduziert auf die Herausforderung des Schächtens von Tieren und genau diese Herausforderung herauspickt und sagt, das ist unser Problem in Deutschland. Mit dem Schächten der Tiere quälen wir eigentlich die Tiere. Und wenn wir das beheben, haben wir mehr oder weniger einige Probleme gelöst. Und damit reduziert sie natürlich das Problem auf ein Minimum, vor allem wenn man berücksichtigt, wie wenige Erlaubnisse es für die Schlachtung überhaupt gibt, und ignoriert damit die Herausforderung des Tötens von Tieren insgesamt. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die man beobachtet. Und das Ganze wird umso herausfordernder oder umso skurriler, wenn man aber auf der anderen Seite beobachtet, wie die AfD mit dem Thema Schweinefleisch einen Kulturkampf eigentlich führt, wenn man beobachtet, dass in den letzten Jahren zunehmend in einzelnen Städten, aber auch Länder Deutschlands die Kritik laut wurde seitens der AfD, dass hier in den Kantinen wieder mehr Schweinefleisch zu essen sei und nicht eben weniger. Mit dem Verweis darauf, dass es doch nicht darum gehe, dass wir durch eine zunehmende Islamisierung unseren Schweinefleischkonsum reduzieren und mehr vegetarische Kost anbieten, wir also wieder hin sollen zu mehr Schweinefleisch. Also auf der einen Seite vermeintlich Tierschutz betreiben wollen und das Töten von Tieren minimieren wollen, insofern man Schächten verbieten möchte unter anderem auch, und auf der anderen Seite aber den Aufruf zunehmend sogar zu beobachten, dass mehr Tiere zu töten sein sollen. Insofern man sagt, wir sollen mehr Schweinefleisch essen. Also doch ganz skurril das Ganze. Und das zeigt einfach einmal mehr auf, wie herausfordernd die AfD und wie viel Hetze die AfD mit diesen Themen um Tiere betreibt.
Ja, jedes Jahr kommt ja der Kurbanfest, wo wir eben auch man nennt es ja auch Opferfest, zelebrieren. Und spätestens dann wird ja in Deutschland das zum Thema, das mit der Tierschächtung und mit den Tieren und mit den Plakaten. Und hier wird das bietet sich anscheinend an, die Religion, den Islam oder auch Judentum anzuprangern und eben, dass das so ja, als tierverachtend zu präsentieren. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man gerade bei solchen Plakaten oder Debatten nochmal einen Blick drauf wirft, was wir jetzt vorhin von Esther gehört haben. Und ich meinte ja auch, Halal ist koscher. Also dass was für koscher gilt, gilt auch für Halal. Heißt, das Tier darf nicht gequält werden. Die Haltung des Tiers ist auch sehr wichtig zu schauen, in welchen Umständen es geschächtet worden ist. Und wie du auch vorhin gesagt hast oder ausgeführt hast, Esther, danke, auch im Detail, dass es in Deutschland gar nicht in der Hinsicht möglich ist, zum Beispiel an Halal-Fleisch ranzukommen. Deswegen wird das auch meistens exportiert. Und Halal ist nicht immer Halal. Importiert, meinte ich.
Und ich möchte nochmal stark machen, woran Islamophobie und auch die Judenfeindlichkeit in diesem Moment dann sichtbar wird, ist, wenn die AfD oder andere diese Punkte so hervorheben, aber zum Beispiel nicht auf christliche Traditionen und den Verbrauch oder die Produktion von Tieren eingeht, wie es jetzt zum Beispiel gerade bei der islamischen Theologin hervorgehoben wurde, zum Beispiel die Weihnachtsgans oder andere Traditionen, ja, die es auch im
Thanksgiving, im Truthahn, okay, vielleicht in Deutschland weniger Thema, aber...
Oh, die Stopfleber.
Ja, genau.
Das kenne ich gar nicht.
Oh mein Gott, es gibt auch unfassbar... krasse Tradition in Frankreich zum Beispiel, die auch mit Leber zu tun haben. Aber ja, die Stopfleber.
Genau. Was auch ganz wichtig ist für mich, wir haben jetzt so viele Propheten genannt und auch Tiere. Aber wenn es um Tiere und Propheten geht, dann Noah. Arche Noah. Und, ja, und da genau. Sehe ich ganz besonders Artenschutz. Ich meine, während die Arche gebaut worden ist, hätte auch Noah nur die Menschen mitnehmen können. Aber Gott wollte ja, dass die Tiere von ein männliches und ein weibliches Tier quasi auch mitgehen, von allen Sorten. Und da sehe ich, wie wichtig es ist, die Tiere zu schützen, den Artenschutz quasi. Das Bienen. Bienen haben auch eine besondere, ich möchte jetzt nicht Stellung sagen, aber einen besonderen Wert im Koran. Ein Vers sagt, eine Sure heißt Nahl und Nahl ist die Biene. Und da steht auch, dass die Bienen eine Offenbarung erhalten von Gott. Also auch Tiere können Offenbarungen erhalten. Und da sehe ich, wie vollkommen auch Tiere sind. Wenn ich jetzt an Babys, an menschliche Babys denke, wir haben einen Wachstumsprozess. Wir können nicht als Baby direkt etwas machen. Aber wenn ich jetzt so, keine Ahnung, mit Zicklein anschaue oder ein Entenbaby, heute sind sie geboren und zack, nach 2 Stunden können die schon, keine Ahnung, laufen und wissen, was zu tun ist, während Babys jetzt irgendwie noch länger brauchen. Und da sehe ich auch, wie vollkommen Tiere erschaffen worden sind. Natürlich mit der Eingebung Gottes jetzt nach der islamischen Sichtweise. Und deswegen, allein deswegen gilt es auch, so wie auch bei den Menschen bedacht, mit den Tieren umzugehen. Und genau.
Ich würde das gerne noch mal einmal ein bisschen zusammenbinden und zusammenbündeln. Also um das, den Aufschlag, den du gemacht hattest, Esther, oder auch Kübra, das noch mal zusammenzufassen. Koscher und Halal oder auch Schächten ist mehr als nur das Essen, also das Sattwerden, sondern es geht um Ritual, um Kultur, um Identität, um Bewusstwerdung, um auch Schutz, Verantwortung. Also es ist ein unfassbar großer Bereich. Und um das dann nochmal heranzuholen, was die islamische Theologin auch gerade nochmal so deutlich gemacht hat, es ist keine Debatte, die schwarz-weiß zu führen ist, ja, nein, sondern diese ganzen vielschichtigen Dimensionen müssen betrachtet werden und müssen ehrlich nebeneinander gelegt werden. Und es braucht, und das würde ich jetzt mal aus einer kirchlichen Perspektive sprechen, wirklich dieses Thema Tierethik, Tierschutz, auch als breites Thema in meiner Kirche. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es ein Papier, was veröffentlicht wurde vor einigen Jahren, aber es hat lange, lange Zeit, Jahrzehnte eigentlich, kaum eine Diskussion oder auch Debatte, eine größere darüber gegeben. Also es ist in der Gesellschaft, glaube ich, ein Thema, was viel mehr in den Köpfen ist, als jetzt zum Beispiel in meiner Kirche. Und ich kenne die Impulse, die sagen, wir müssen da hingehen und darüber reden und das hervorholen. Es ist angelegt, es ist Teil unseres Glaubens, Teil unserer Schriften. Tiere kommen immer wieder vor und jetzt ist der Zeitpunkt, da wirklich in die Tiefe auch zu gehen und nachzudenken und das in die Köpfe zu holen und in die Glaubenspraxis. Mhm. Ja.
Du hast vollständig recht, es muss gesamtheitlich betrachtet werden. Es heißt auch nicht, dass die Kaschrut-Gedanken nicht auch überdacht werden könnten, ob es noch bessere Methoden gibt. Ja. Man muss die Ausgangssituation betrachten, wie es die Schlachtmethoden verbessert hat. Aber der Grundgedanke ist ja, zum einen das Blut nicht mehr zu essen, mhm, und zum anderen eben den schnellstmöglichen, schmerzfreiesten Tod dieses Wesens, was ich essen werde, herbeizuführen. Mhm. Und das heißt, wenn ich das in Frage stelle, muss ich das Gesamtpaket gewaltsame Tötung zum Zwecke des Verzehrs in Frage stellen. Das heißt, von allen Möglichkeiten, also auch ist der Bolzenschuss das Richtige, ist der Elektroschock das Richtige. Man muss auch mit beachten, dass das Bolzenschussgerät nicht immer funktioniert und wir auch einen erheblichen Anteil haben an Tieren, die also durch diese Art und Weise gar nicht betäubt werden und ihre Schlachtung miterleben. Ja. Also das ist eben ein großes Thema, mhm, und ich würde es gerne, mhm, insgesamt überdenken.
Ja, und es gibt ja auch da eine Doppelmoral. Also, mhm, viele finden es befremdlich zu hören, dass Hunde geschlachtet werden in einigen Regionen der Welt. Mhm. Und hier sind sie Haustiere oder gerade bei uns hier im Podcast-Studio unterwegs. Es gibt anscheinend einige Tiere, bei denen es ist okay für einen Großteil der Gesellschaft, dass sie auf so schreckliche Art und Weise gezüchtet und geschlachtet werden, zum Beispiel Schweine und Hühner. Aber andere Tiere wie Pferde, die auch geschlachtet werden, mhm, in einigen, mhm, Regionen in Deutschland. Ich erinnere an irgendwelche Jahrmärkte und Feste, da gibt es die Bude mit Pferdewurst und ganz, mhm, viele finden das ganz schrecklich. Also wie werden Tiere da gewertet? Ja. Wann gelten sie anscheinend als okay, geschlachtet, mhm, zu werden und industrialisiert, mhm, produziert zu werden und wann anscheinend nicht? Mhm. Und interessant finde ich, dass es in der Bibel oder auch im Ersten Testament und auch im Koran, so wie ich es bei dir gerade gehört habe, es gibt Opfertiere, es gibt Tiere, mhm, die mit den Menschen leben, es gibt, ja, Tiere, die dienen. Die haben keine andere Funktion, wie, weiß ich nicht, die Mücken zum Beispiel. Es gibt Tiere, die sind anscheinend gefährlich. Also da gibt es schon, mhm, auch eine Gruppierung von Tieren.
Und wir müssen auch einfach mal in Frage stellen, ich als Haustierbesitzerin von Katze und Hund, den Sinn von Haustieren in unserer europäischen Gesellschaft, ja, die wir im Überfluss leben. Ein Haustier ist wirklich der Oberluxus. Mhm. Sie sind wirklich zu nichts Nutze, außer uns zu gefallen, mhm, und verbrauchen eine unglaubliche Menge an Lebensmitteln, die andere Menschen nicht zur Verfügung haben. Ja. Ist das ethisch? Also auch da müssen wir uns selber in Frage, ja, stellen.
Oder eine Katze in ein ganz kleines Haus, eine kleine Wohnung reinzustecken, ist, glaube ich, auch nicht so Sinn der Sache.
Und wo du das gerade sagst, Esther, denke ich daran, gab es nicht beim House of One sogar einen Haustiergottesdienst im letzten Jahr?
Ich war nicht dabei. Das war in der Marienkirche. Mm, mm. Das hat, glaube ich, mal die Bedeutung hervorgehoben. Ich möchte da mich jetzt nicht versteifen auf Inhalte, aber es hat wohl die Bedeutung hervorgerufen, die den Wert der Tiere heute, mm, in, ja, unserem Leben hier bei uns ausmachen. Mm. Und für viele ist ein Haustier wirklich eine Bezugsgröße. Das heißt, Menschen sind einsam und haben eben ein Tier, dem sie grenzenlos vertrauen können, mhm, das sie zwingt, auf die Straße zu gehen und Kontakte zu haben. Also der Wert des Tieres hat sich auch unglaublich geändert.
Oh ja, also ich möchte vielleicht hier ganz kurz zwei Anekdoten erzählen. Bei der einen kommt ein Mann in die Hölle, weil er einen Hund verhungern und verdursten lässt. Und bei der anderen kommt eine prostituierte Frau ins Paradies, weil sie aus dem Brunnen mit ihrem Schuh Wasser schöpft und einer Katze gibt. Und das ist halt eben nochmal zu zeigen, wie wichtig ist, wenn du mit Barmherzigkeit einem Menschen oder einem Tier begegnest, wirst du auch Barmherzigkeit vom Schöpfer erhalten. Und das ist quasi immer ein so, so wichtiger Punkt, was man nicht vergessen darf. Letzte Frage. darf ich als jüdische Person, als christliche Person, als muslimische Person auch sagen, ich verzichte auf Fleisch? Ist das koscher? Ist das halal?
Also, ja, auf jeden Fall. Ich würde dann sogar nochmal zurückgreifen, als ihr eben Arche Noah angeführt habt. Da fiel mir auch gleich ein, dass ganz zu Beginn gesagt wird, Mensch, die Pflanzen dienen dir zur Speise quasi. Mhm. Und erst nach der Arche Noah-Erzählung dienen plötzlich auch die Tiere neben den Pflanzen zur Speise. Und man könnte jetzt interpretieren, damit, also es ist ja eine gewaltvolle Erzählung auch. Also wir spielen die ja so ganz hübsch und süß und niedlich irgendwie nach in sämtlichen Familiengottesdiensten oder Kindergottesdiensten oder im Religionsunterricht. Das ist eine der beliebtesten Geschichten der Kinder. Eigentlich ist sie ja total grauenvoll und schrecklich. Und man könnte auch interpretieren, okay, damit kam die Gewalt. Und das Töten von Tieren ist Gewalt. Mhm.
Die Frage habe ich wahrscheinlich ein bisschen komisch gestellt, weil ich darauf hinaus wollte, wir haben jetzt davon gesprochen, Fleisch zu essen ist nicht verboten in den Religionen, aber es ist nicht, dass wir es unbedingt jeden Tag zum Beispiel essen müssen. Deswegen, das wollte ich so rauskitzeln und du hast
es
ja schon gesagt.
Nein, es ist eine Ausnahmegenehmigung quasi. Und ich muss aber nochmal darauf zurückkommen, du hast nämlich vorhin Noah in den Ring geworfen.
Ja.
Und Noah ist wirklich die Ausgangsposition für Tierwohl. Denn nicht nur, dass er ja die Schöpfung die Tierschöpfung mit in seine Arche genommen hat. Und im Übrigen, um mal mit dem Vorurteil aufzuräumen, von jeder Gattung zwei, nein, von den Koscheren hat er 7 mitgenommen.
Oh. Oh. Special also, Faktor hier.
Sonst, wenn wir nämlich ein Stückchen weiterlesen, als das Land wieder trocken war und Noah aufs Land ging, hat er ein Tier geopfert. Das wäre die erste ausgestorbene Rasse gewesen, wenn er nicht mehr als 2 mitgenommen hätte. Oder es war ein Einhorn und weg waren sie.
Ja, ja, genau. Also,
aber was will ich damit sagen? Danach hatte Noah ja eine lange Diskussion mit Gott und wie so oft in der Geschichte. Und danach gab es die noachidischen Gebote. Und die noachidischen Gebote, das sind die, die für alle Menschen verbindlich sind, die Aussagen eben, dass kein Mensch getötet werden darf, kein Mensch darf einen anderen Menschen töten. Aber auch, hier kommen wir zum Tierwohl, dass der Mensch kein lebendiges Tier essen darf. Das ist eine oberste Richtlinie, eine Ethik. Die noachidischen Gebote sind die Grundessenz, die uns zusammenhält. So, also mit weniger Regeln geht nicht. Wenn wir zusammen leben wollen, muss das eingehalten werden. Das gilt nicht für bestimmte Religionen, sondern für uns alle. Und eins dieser Gebote ist, ich meine, 1 von 7, das hat schon Gewicht, kein lebendiges Tier. Hallo, lieber Austernesser, kein lebendiges Tier essen. Mhm. Und das bedeutet, nicht ein Teil abtrennen von einem Tier und das Essen und auch kein Tier im Ganzen, also eben schon lebendig anfangen zu essen. Und das ist wirklich eine moralische Instanz, wie ich mit einem Tier umgehen soll. Das heißt, dass ich es eben wertschätzen soll, wenn ich es esse, dass ich es umbringe.
Da kommen ja die Aspekte der Begrenzung, werden da ja ganz deutlich. Vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, der für Menschen heute oder für mich ein wichtiger sein kann. Also durch diese Regeln und die Rhythmisierung des Lebens zwischen Fasten und Festzeiten zum Beispiel. Der Punkt, es ist nicht immer alles verfügbar im Leben, das mich begrenzt auf eine Art und Weise, mir Verantwortung und auch einen anderen und einen würdevollen Blick auf Erde und Tier, auf Pflanz und Tier und Mensch dadurch geben kann.
Das stimmt. Ja. Also ganz kurz noch zum Islam.
Entschuldigung, Kibra,
alles gut.
Wir durchschießen hier ein bisschen deinen Moderationsplan.
Es ist sehr spannend. Wir haben so eine Lehre, Riyazat heißt das. Man soll gelegentlich, so wie Fasten, auch gelegentlich auf vegan umsteigen, damit sich der Körper von jeglichen tierischen Produkten säubern kann. Und man sagt auch, je mehr man Fleisch isst, desto mehr kann man auch, das hört sich jetzt wieder blöd an, aber animalisch werden. Und dass man da sich quasi ein bisschen rückbesinnt und den Körper quasi ruhen lässt, ist es auch eine Tradition des Propheten, zwischendurch auch auf vegan umzusteigen. So, ich merke, wir haben noch eigentlich so viele Themen und das unsere große Überschrift Tierethik, dem können wir mit einer Folge tatsächlich nicht gerecht werden. Ich möchte mich herzlich bedanken, vor allem bei dir, Esther. Danke, dass du heute da warst.
Vielen Dank an dich. Du hast auf jeden Fall
unsere Folge bereichert. Danke, dass du mit uns gesprochen hast, dass du deine Stimme mitgegeben hast. Vielen lieben Dank. Ihr erreicht uns wie immer unter der Mail 331podcast@house-of-one.org. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bye, bye.
Tschüss.
Und du, Paco, wie fandst du die Sendung?